NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Andrea Schwietzer und einer Dichterin, die auf Affen schaut. So schreibt sie selbst in ihrem aktuellen Buch Affenliebe. Lara Rüther, Lyrikerin, Hannoveranerin, mittlerweile Leipzigerin. Und von dort ist sie mir auch zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen bei NDR Kultur.
Hallo.
Ja, Affenliebe heißt dein Buch. Es ist bei Hanse erschienen und es ist ein Text, der erstaunlich viel zusammenbringt. Es ist eine Geschichte über wilde Tiere, über das Menschsein. Es ist eine Geschichte über eine Abtreibung, über Selbstbestimmung, über öffentliche Diskurse. Also wie werden wir gelesen? Wie wollen wir gelesen werden? Es ist auch ein Text über Tod, über Trauer, über Herkunft, über Familie und auch immer wieder über Scham. Und es ist auch ein Text über Sprache und das Schreiben an sich. Und Ausgangspunkt, also so quasi Ort des Geschehens, ist der Zoo in Leipzig, das Pongoland, das Primatenforschungsinstitut in Leipzig. Was ist das für ein Ort? Wohin nimmst du uns damit?
Ja, das Pongoland ist ein Affenhaus im Leipziger Zoo, das zusammen mit dem Max-Planck-Institut Kognitionsforschung macht. Das heißt, dort wird geschaut, wie verhalten sich die nichtmenschlichen Primaten, also die Menschenaffen, zu denen Bonobos, Orang-Utans, Gorillas und Schimpansen zählen. Wie verhalten die sich in sozialen Situationen, wenn sie vor physikalische Rätsel gestellt werden? Genau, und die Ergebnisse werden dort gesammelt, ausgewertet. Es ist ein Ort, an dem viel passiert, weil nicht nur diese Studien dort stattfinden, sondern es ist halt auch ganz normaler Teil des Zoos, also der Zoo-Alltag mit den Besuchern und den Fütterungen und Schlafenszeiten muss natürlich auch alles seinen Platz finden. Ja, das führt irgendwie zu so einem ganz besonderen Ort.
Im Buch steht von der Dichterin, die ja sehr viel mit dir zu tun hat. Auf jeden Fall, es ist ja auch kein Roman oder nicht als Roman herausgegeben worden vom Verlag, sondern eher als Erzählung. Essayistisch wird auch oft benutzt, wenn es um deinen Text geht. In dem Text steht auch an einer Stelle, ich hasse Affen. Wie bist du denn überhaupt zu diesem Forschungsinstitut gekommen?
Ich hasse Affen. Früher habe ich ja Affen gehasst, als ich ein ganz kleines Kind war. Und ich glaube, das ist so meine eindrücklichste und nachhallendste Erfahrung einfach gewesen, in Hannover, damals glaube ich noch altes Affenhaus, mit meiner Familie gewesen zu sein. Und es war so laut und so viel Trubel, so viel los, so viel Gestank. Auch zu dem Gestank könnten wir auch noch sprechen. Das ist jetzt etwas, was mich total runterbringt und was ich total gern habe, jetzt ins Affenhaus zu gehen. Ich liebe das. Ich kann diese Luft richtig so, die macht richtig was Positives mit meinem Körper. Aber damals war das einfach so als Kind ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, oh Gott, nee, Affen, was, die sind total unvorhersehbar. Was passiert da eigentlich? Das war so meine erste Erfahrung. Und dann brauchte ich einen neuen Nebenjob, weil man als Dichterin natürlich sich noch irgendwie anders finanzieren muss, als nur durchs Gedichte schreiben unter dem schönen Lindenbaum. Nee, Spaß. Also genau, ich brauchte trotzdem einen Job und ich wollte was Tolles machen, irgendetwas, was sinnvoll ist. Und da bin ich auf diese Anzeige gestoßen und ich bin da ganz offen hingegangen und habe gesagt, ja, ich schreibe eigentlich Gedichte, ich schreibe insgesamt und ich finde es aber total spannend und habe voll Lust, mich da reinzufuchsen. Und nach diesem Gespräch war irgendwie klar, ah, das ist irgendwie voll interessant. Und dann sukzessive habe ich dann gemerkt, wie viel das mit dem Menschsein zu tun hat irgendwie. Also das waren dann wie so zwei parallele Erkenntniswege, die da in mir abgelaufen sind. Also einmal dieses überhaupt das Sein als Mensch in dieser Gesellschaft. Wie gehen wir miteinander um? Warum gehen wir miteinander so um, wie wir umgehen? Wenn man so sagen will, Sozialverhalten von oben. Und dann zu schauen, wie gehen denn jetzt zum Beispiel unsere nächsten Verwandten miteinander um? Also gibt es da Ähnlichkeiten und so weiter? Also da, das sind natürlich Sachen, die da erstmal so in mir stattgefunden haben, diese Vergleiche.
Wann hast denn du gemerkt, dass du da so eine Affenliebe vielleicht, also tatsächlich auch so eine Liebe zu Affen irgendwie entwickelt hast? Also Affenliebe ist ja vielleicht auch so ein mehrdeutiger Begriff jetzt gerade auch als Titel deines Buches. Aber du hast ja dann schon irgendwann gemerkt, dass dich diese Tiere faszinieren und dass da eine besondere Verbindung entsteht.
Ja, also die erste Bedeutung der Affenliebe, die hat sich relativ schnell eingestellt, weil ich natürlich an nichts anderes mehr denken konnte. Das, ich bin da so gerne hingegangen. Es gab so viel Neues zu lernen und mich füllt das dann total aus. Diese ganz oberflächlich besehene Liebe, die hat sich eigentlich sofort eingestellt, dass es zu einer zu dollen Liebe geworden ist. Das habe ich dann irgendwann gemerkt, als ich auch mit Freunden über nichts anderes mehr geredet habe. Oder ich auf jeden Fall immer wieder drauf zurückgekommen bin und ich dann auch schon so nachgeäfft wurde. So, ja, meine Affen hier, meine Affen da. Und es hat wirklich so viel in mir angestoßen, dass ich dann auch nicht mehr zurück konnte. Ja.
Ganz am Anfang des Buches beschreibst du ja, dass die oberste Regel gilt in diesem Forschungsinstitut, dass Affen nicht berührt werden dürfen. Also da ist so diese ungeheure Faszination und eigentlich möchtest du oder möchte die Dichterin möchte da ganz nah rangehen und empfindet es auch so als eine Sehnsucht, quasi diese Berührung zu erleben. Auf der anderen Seite ist aus Forscherinnensicht total klar, das geht nicht, weil das nach wie vor wilde Tiere sind, auch gefährliche Tiere. Also, dass man wahrscheinlich, wenn man sich viel mit den Tieren abgibt, sie ja kennenlernt, dadurch, dass man sie beobachtet, so eine Art Verbindung aufbaut, vielleicht auch ein Vertrauen irgendwie anfängt zu spüren, was aber eigentlich fehl am Platz ist, weil es nach wie vor ein wildes Tier ist. Was ist das für eine Sehnsucht, diese Berührungssehnsucht, diese Hoffnung, dass mit, das ist so wunderschön beschrieben in dem Buch, diese Hoffnung, dass mit einer Berührung ein ganz anderer Mensch aus einem wird, dass eine Lücke geschlossen wird, die halt zwischen Affe und Mensch ganz natürlich da ist.
Ja, wenn ich genau wüsste, worin diese Lücke besteht, glaube ich, hätte ich den Text nicht schreiben müssen. Ich glaube, worum es mir ging, war die Lücke so sehr zu umranden, um rauszufinden, woher denn diese Sehnsucht eigentlich kommt. Also dieses Anfassen, jemandem nah sein wollen, jemandem vertrauen, aber irgendwie sich selbst auch aufgeben zu können dadurch. Also ich glaube, das ist etwas, was die Liebe auch antreibt. Also man möchte der anderen Person, egal ob das jetzt ein Lover ist oder die eigene Familie oder ein guter Freund oder das Haustier, man möchte diesem Wesen so nahe kommen wie nichts anderes und dabei sich selbst auch näher kommen. Und ich glaube, diese Sehnsucht, die ich als so super menschlich für mich herausgefunden habe, besteht darin, dass sie unerfüllbar ist, weil die Forscherin, die kann die Affen berühren, jetzt nicht in diesem Kontext, aber es gibt genug Orte auf dieser Welt, wo die Affen berührt werden können. Aber wenn die Dichterin den Affen anfasste, dann würde etwas verschwinden. Das heißt, es gibt irgendwie so eine Spannung zwischen dem etwas wissen wollen, jemanden kennenlernen und jemanden auf kognitiver Ebene begreifen und diesem Gefühlten kennen, weil dieser Affe natürlich auch immer eine Art Projektionsfläche ist für mich. Das heißt, selbst wenn ich eine super gute Beziehung zu einem Affen habe, dann wird es am Ende immer darauf hinauslaufen, dass ich mich vor dem Affen vergesse und dadurch meine Schutzmauer runtergeht. Also einer Projektionsfläche zu vertrauen bedeutet eigentlich nur, sich selbst zu vertrauen und dabei das andere Wesen zu vergessen. Und ich glaube, das ist genau diese Lücke, die da so ausgesucht werden. Macht das Sinn?
Ja, es geht ja sowieso auch ganz viel um Lücken, die quasi entstehen in der Beobachtung, in der Auseinandersetzung mit den Affen. Was sind das alles für Lücken? Weil ich habe das ja am Anfang schon umrissen. Es sind ganz viele Themen, die du in den Text mit einfließen lässt. Was sind das für Lücken? Wann sind die aufgeklafft? Wann hast du gemerkt, dass sich immer wieder in den 5 Jahren, wo du halt mit den Affen ja zusammen warst, sie beobachtet hast, mit ihnen Tests durchgeführt hast, was waren das für Lücken, die sich da aufgetan haben? Kamen die so nach und nach? Hast du irgendwie gemerkt, ach, das ist auch noch ein unbearbeitetes Thema, was sich irgendwie auch plötzlich so auftut?
Ja, die wissenschaftliche Arbeit an dem Institut ist eine Arbeit, mit der ich nur in der Ausführung zu tun hatte. Natürlich habe ich mir so ganz viel angeeignet und angelesen und so weiter, aber ich bin keine Wissenschaftlerin. Das will ich auch überhaupt nicht behaupten. Und ich habe dieses Buch auch nicht als Expertin über Affen geschrieben, sondern eben als Dichterin. Und es gibt in der Wissenschaft diese Illusion, glaube ich, dass man etwas irgendwann zur völligen Gänze verstanden haben könnte. Und ich glaube, so etwas erlebt man auch zum Beispiel, wenn man ein Gedicht liest oder ein Buch liest oder ein Musikstück hört, bei dem man merkt, oh wow, das berührt mich richtig tief. Also das hat etwas mit mir zu tun, obwohl ich es nicht erklären kann. Also es sticht einen an, es weckt die Sehnsucht nach mehr und nach Verständnis sich selbst gegenüber. Aber was es ganz genau ist, diese Lücke, ich glaube, das kann man nicht richtig schließen. Also du kannst sofort benennen, was dein Lieblingslied ist, aber so bis zur Gänze zu durchdringen, warum genau das jetzt was mit dir macht, das wirft so viele weitere Fragen auf. Das ist wie so ein spiralförmiges Netz, das sich nach unten immer tiefer wirbelt und ja, sowas interessiert mich halt. Diese beiden Ebenen, die irgendwie was miteinander zu tun haben, aber nicht ganz. Und in diesem Zwischenraum passiert aber ganz viel Spannendes. Und das habe ich versucht, in diesem hybriden Text zu verarbeiten, wo ich auch super glücklich bin, dass es keine Genrebezeichnung gibt.
Ich glaube auch, dass es ein Text ist, oder zumindest habe ich das für mich so herausgefunden, das ist ein Text, den ich zumindest noch mal lesen kann oder soll oder einfach, ich glaube, da lässt sich wahnsinnig viel drin entdecken oder nochmal neu verstehen. Es ist ja auch kein ganz einfacher Text. Also es gibt natürlich Passagen, die erzählerisch ein bisschen leichter daherkommen oder einfacher verständlich und dann kommen, es gibt wie so kleine Versatzstücke dazwischen, die dann zwar anschließen an etwas, was schon geschrieben wurde davor, aber was vielleicht auch trotzdem für sich stehen könnte. Also für deine Arbeitsweise, wie bist du da vorgegangen? Hast du am Ende quasi einzelne Textbausteine gehabt und musstest die nochmal neu zusammensetzen? Oder war das so ein lineares Schreiben, was ich mir so gerade gar nicht vorstellen kann? Weil man muss sich vorstellen, da kommen auch ganz viele Zitate rein von Lyrikerinnen zum Beispiel. Es gibt Verweise auf wissenschaftliche Studien oder von Verhaltensforschern. Musik spielt eine Rolle, also auch Musiktexte, philosophische Gedanken. Also da fließen ja ganz viele verschiedene Genres und Disziplinen ja auch mit ein.
Ja, für diesen Text musste es ein Skelett geben, also etwas, was es von innen hält. Man kann das auch roten Faden nennen, aber ich glaube, das greift gar nicht so genau, was ich meine. Und für mich war das, glaube ich, mein Erleben dieser Zeit im Nachhinein betrachtet. Während des Schreibens merkt man das dann ja auch irgendwie gar nicht so, wo ich auch erst sehr, sehr spät angefangen habe, darüber zu schreiben. Für mich lag der Fokus tatsächlich auf meinem Leben. In dem ersten Text geht es um diese Sehnsucht nach Berührung und um Freundschaft ganz viel. In dem zweiten um die Abtreibung und dieses Verschlingen, diese verschlingende Liebe auch. In dem dritten Text geht es um den Tod eines geliebten Menschen in der Familie, aber auch den Tod eines geliebten Affen, was in meinem Leben auch ineinander gefallen ist. In dem vierten Text geht es um den biologischen Vater. Soll man den kontaktieren? Soll man es nicht tun? Was ändert es? Was ist überhaupt eine Vaterfigur? Was erwartet man davon? Wo komme ich her? Was sagt die Herkunft über mein Jetzt? Ändert das Wissen um die eigene Herkunft etwas im Jetzt? Und im letzten geht es um Fiktion, Realität, das Abgleichen an anderen, Sprache, wie man überhaupt etwas zur Welt bringt. Und all das hat stattgefunden, mehr oder weniger in diesem Affenhaus, weil ich da einfach unglaublich viel Zeit verbracht habe und weil das auch ein großer Beziehungsort ist. Und dadurch hätte ich jetzt gesagt, ich schreibe ein Buch über lustige Affengeschichten und was mir da alles so passiert ist, dann hätte dieses Grundgerüst gefehlt. Und deswegen ist für mich der rote Faden an sich, der ist ein bisschen zu schwach für das, was ich meine, weil der rote Faden natürlich diese Affenliebe sein kann, aber das Gerüst an sich, das ist schon mein persönliches Erleben von bestimmten Themen, die sich verschränkt haben mit der Arbeit mit den Affen, mit dem Leben der Affen, mit dem, was dort passiert ist im Affenhaus und auch mit diesen sehr widersprüchlichen oder für mich auch überraschenden Gefühlen, die man da in dem Affenhaus entwickelt.
Lara Rüther ist bei NDR Kultur im Gespräch. Studiert hat sie Kulturwissenschaften in Hildesheim und literarisches Schreiben in Leipzig. Sie war auch Preisträgerin für Lyrik beim Nachwuchswettbewerb Open Mic und hat schon längst diverse Förderpreise gewonnen. Brachte 2024 ihren ersten Gedichtband bei Wunderhorn raus, Amoretten in Netzen und nun eben bei Hansa Affenliebe. Wir sprechen über diese Erzählung und darüber, was die Beschäftigung mit Primaten bei dir, Lara, ausgelöst hat. Du denkst ja auch über Gefangenschaft und Freiheit nach. Also ja. Du erzählst viel von anderen Forscherinnen, Forschern. Also Jane Goodall fällt einem ja bei den Schimpansen sofort ein. Dein Fossi bei den Gorillas, also die ja relativ nah oder ja fast schon mit den Affen zusammen gelebt haben, was dann nochmal ein ganz anderes Forscherkonzept, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, nochmal ist.
Doch, auf jeden Fall. Ja, das hat Mike Tomasello, der das Pongoland 2001 gegründet hat als Forschungseinrichtung, das ist das Wolfgang Köhler Primatenforschungszentrum. Mhm. Der hat von Anfang an gesagt, wir machen das, aber wir unterbinden den direkten Kontakt von Menschen in die Gehege zu den Affen. Da muss immer irgendwas dazwischen sein, weil wir, wenn wir Forschung machen und auch echte Ergebnisse haben wollen, die wir nachher verwenden können auf der Welt, dann brauchen wir so eine Grenze. Deswegen auch diese physische Barriere. Also es ist diese nicht nur der Wunsch nach Berührung, den ich mir erfüllen könnte, sondern es ist auch wichtig, diese Barriere zu wahren, weil natürlich der Einfluss oder die Beziehung von Menschen zu den Affen, auch eine enge Beziehung, natürlich das Verhalten der Tiere auch verändert und vor allem deren Sozialverhalten untereinander.
Ja, und diese auch physische Grenze öffnet ja dann doch diesen Raum. Also gerade in diesem Grenzbereich finden ja dann diese ganzen Auseinandersetzungen statt, die du sprachlich einfängst in deinem Text. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel über Trauer sprechen, es gibt diese Szene, wo ein Affenbaby, also Junges mit 8 Monaten, glaube ich, ist gestorben und die Mutter, aber auch die ganze Gruppe, ja, haben das tote Baby sozusagen nicht weggegeben, haben es nicht hergegeben und irgendwann war es verschwunden. Das heißt, sie haben auch es aufgegessen oder die Haut weiterverwertet. Und da stellt die Dichterin sozusagen die Frage, was ist ein, ich weiß nicht, ob angemessen das richtige Wort ist, aber was ist ein doch vielleicht angemessener Umgang mit Trauer? Also es ist gut, dass wir unsere Verstorbenen begraben und loslassen oder ist die Trauer vielleicht viel tiefer und viel echter, wenn wir versuchen, das tote Tier bei uns zu behalten, jetzt aus Sicht der Affen, also quasi in der Gruppe. Also was vielleicht nochmal, was hat diese Reflexion oder dieses Zusammenleben dann doch irgendwie eine Art mit den Affen da nochmal ausgelöst?
Ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich mit Vergleichen nicht weit komme. Also zu sagen, wir sind anders als die Affen oder wir sind den Affen super ähnlich, hat mich nirgendwo hingebracht. Also das ist für mich total unbefriedigend, das eine und das andere zu sagen. Als ich das gesehen habe, wie die Orang-Utans mit dem verstorbenen Baby umgegangen sind, hat mich das natürlich in erster Linie total geschockt. Und da habe ich selbst auch nicht drüber nachgedacht, oh wow, ob die vielleicht irgendwie echter mit dem Tod umgehen oder was weiß ich. Aber ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, so aus welchem Grund machen die das? Ist das einfach nur Instinkt? Ist das irgendwie Spielerei? Verstehen die überhaupt, dass das Kind tot ist? Und wenn ja, ist das ein Ausdruck von Trauer? Ist das irgendein Ausdruck von Gefühl? Und als ich dann zu Hause war, habe ich dann angefangen, viel darüber zu lesen, weil es gibt natürlich schon mehr Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben, die auch versucht haben, das zu erforschen und herauszufinden, ob man das irgendwie herausfinden könnte. Aber in die Gefühle von so einem Tier reinzuschauen, ist fast unmöglich. Und ich glaube, das hat insofern etwas mit mir gemacht, dass ich gemerkt habe, dass es eigentlich bei dem, was einem Trost gibt, keine Regeln gibt. Und dass das etwas zutiefst Persönliches, Privates ist, in das sich nur irgendwelche gesellschaftlichen Regeln und Erwartungen von außen hineindrängen. Und ob wir jetzt entscheiden, unsere Verstorbenen noch 40 Tage bei uns in der Wohnung zu lassen oder sofort in ein Totenhaus zum Bestatter zu bringen oder so, entscheidet ja die Etikette unserer, also ich meine, ich will jetzt nicht davon reden, dass wir unsere Verstorbenen aufessen sollten. Das ist natürlich,
nein,
aber das wäre dann wieder der Vergleich und das will ich ja eben nicht. Nee, und diese Regellosigkeit, die hat in mir so einen ganz großen Trost ausgelöst. Gerade in Verbindung mit dieser Abtreibung, in der natürlich auch Etikette, gesellschaftliche Normen, das, was über Jahrzehnte, Jahrhunderte schon Frauen aufgebürdet wird an Kampf, Machtspielen, Bevormundung, da hinterzuschauen und zu schauen, was empfinde ich eigentlich? Gibt es da Gefühle, die vielleicht noch genauer sind als das, was mir vorgelebt wurde in Film, Fernsehen oder Büchern oder von der Politik anderen Ländern oder so.
Also so habe ich das auch gelesen. Es geht ja gar nicht darum, eine gewisse Etikette gar nicht mehr zu wahren oder, ich sag mal, tierisch und nicht mehr menschlich zu agieren, aber sich vielleicht doch diesen Freiraum zu gönnen, einmal hinzuhören, was das eigene Gefühl einem eigentlich sagt, in so schwierigen Momenten natürlich, die unser Leben halt auch einfach mitbestimmen.
Ja, ich freue mich auch total, dass du mich darauf ansprichst, weil das selten passiert, komischerweise, in Interviews, die ich führe oder auch bei Lesungen. Die Leute scheuen sich meist, über dieses Thema zu sprechen. Und dabei ist es mir eigentlich ein Herzstück dieses Buches, diese Abtreibung, der Kannibalismus bei den Affen und überhaupt den Raum zu schaffen, ein bisschen genauer über Gefühle zu sprechen, einen Resonanzraum zu schaffen, in dem man in einen Austausch kommt und es weniger in so ein richtig und falsch geht, sondern sich vielleicht auch die männliche Seite mal in die Verantwortung gesetzt fühlt, sich zu äußern. Also nicht, und zwar anders als zu sagen, Frau darf das, darf abtreiben oder nicht abtreiben, sondern zu fragen, hey, wie hast du das eigentlich erlebt?
Ja.
Sowas. Und das passiert so, so selten. Mhm. Ich finde es schade. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde es schade, weil dadurch wird es halt auch so leicht, sich aus diesem ganzen Diskurs rauszuhalten und zu sagen, ja, die Frauen sollen mal darüber reden. Aber im Endeffekt sind es dann ja auch die Frauen, die dann irgendwie auf der Kanzel stehen und sagen, hey, so Selbstbestimmungsrecht ist vielleicht was richtig Wichtiges. Und da wir ja aufgrund von patriarchalen Strukturen unter diesen Regeln und Gesetzen leiden, ist es, glaube ich, auch nur ein Weg, auch mit den Männern gemeinsam hinauszufinden.
Gerade in einer Welt, wo so mein Gefühl ist, dass der Diskurs ja sehr stark auf eine Polarisierung herausläuft, auf das Richtig, auf das Falsch und gar nicht so sehr auf die Gefühle gerichtet ist oder dass man einfach sagen darf, wie sich das anfühlt. Und das muss ja noch gar nicht mal bewertet werden, weil das Gefühl ist einfach da. Also es ist weder richtig noch falsch, aber dass man vielleicht über einen anderen Zugang ins Gespräch kommt dann.
Mhm. Um das auch nochmal klar zu machen, also es geht überhaupt nicht um Reue bei dieser Geschichte. Es geht nicht um Reue. Es geht auch nicht um, soll ich das machen oder nicht, sondern die Entscheidung ist gefallen. Die ist sofort da. Und bei allen Freundinnen, die bisher eine Abtreibung gemacht haben, die ich kenne, die haben alle gesagt, okay, es war von Anfang an klar. Und deswegen geht es in dem Text ganz explizit nicht um so eine Frage, weil es geht darum, was passiert mir eigentlich dabei? Wie geht man mit mir um? Wie erlebe ich das? Wie krass isolierend ist diese Erfahrung auch? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das weniger isolierend zu machen? Mhm.
In dem Text steht auch der Satz, ich wünsche mir, ein Buch mit den Affen zu schreiben und nicht über die Affen. Wenn du jetzt das Buch so in Händen hältst, was denkst du? Ist das für dich persönlich gelungen? Und das meine ich jetzt auch gar nicht wertend, ja oder nein, sondern ja, wie fühlt es sich an, das Buch jetzt sozusagen da zu haben und zu wissen, das war der Ansatz?
Ja, ich bin sehr glücklich mit dem Buch, wie es ist, weil es ist zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall das Buch, was ich schreiben wollte. Ich bin sehr zufrieden und ich wünsche ihm so viele LeserInnen, auch unabhängig davon, dass ich es geschrieben habe, sondern weil es mir so wichtig ist, worum es darin geht, weil ich glaube, es ist für jeden etwas dabei und es berührt alle Bereiche des menschlichen Seins, ohne, also um nur so ganz in riesigen Sätzen zu sprechen.
Und damit vielen lieben Dank für den Besuch bei uns, Lara Rüther.
Vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Andrea Schwitzer und hier nochmal die Angaben zum Buch Affenliebe ist bei Hansa erschienen, hat 288 Seiten und kostet 25 Euro.
NDR Kultur.